alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast woanders einen Helm auf.
Das ist schöner neuer Fußball und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier in diesem wunderschönen Format, in dem es um das geht, was wir alle so lieben, den Fußball und all seine kleinen Nebenkriegsschauplätze. Mein Name ist Nico Beckspin, bei mir natürlich wieder die drei Musketiere und ich habe das ja in den letzten Wochen ja zu einer Tradition gemacht, das führe ich so weiter. Möchte ganz gerne mal von euch wissen, wie es euch gerade so fußballerisch geht. Tommy, wie war deine Fußballwoche und warum endete sie in einer Karaoke-Bar?
Oh, also meine Fußballwoche war insofern geil, dass wir am Sonntag, war es Sonntag? Ja, Sonntag haben wir
schön, dass du dich schon nicht mal erinnern kannst.
Schalke 04 gespielt. Ich war um 12 Uhr im Stadion, habe auch um 12 Uhr quasi parallel dazu dann angefangen Bier zu trinken. Dann haben wir den glorreichen FC Schalke 04 oder wie wir sagen Gelsenkirchen 5-2 geschlagen, auch in der Höhe völlig zurecht, muss man sagen. Dann bin ich ins Watergate gefahren und dann war ich noch in der Karaoke-Bar. Genau, und dann hat mein Wecker auch schon wieder geklingelt. Ich habe meine Tochter zur Tram gebracht, damit sie in die Schule gehen kann. Also mir geht's super und es war ein toller Sonntag.
Ja, klingt auf jeden Fall so. Und es sind halt auch bei den Tristessen im Mittelfeld der zweiten Fußball-Bundesliga diese Highlights, die einem das Gefühl geben, dass man weiß, warum man es macht, oder?
Ja, aber kurz Korrektur. Also wir schnuppern jetzt natürlich wieder am Relegationsplatz, ist ja auch klar, ne? Jetzt geht alles.
Ja, sehen wir mal. Ne? Tristesse, Stichwort Kai. Tristesse, erste Liga, seit 4 Wochen 30 Punkte. Machst du dir langsam wieder Abstiegssorgen für den großen SV Werder Bremen oder hast du das Fußballwochenende mit etwas anderem verbracht?
Nö, ich mache mir keine Abstiegssorgen. Solange unten noch so fleißig nicht gepunktet wird, also Köln und Darmstadt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die es noch irgendwie da unten rausschaffen. Mainz, ja, mal gucken. Aber fairerweise habe ich auch nichts gesehen am Wochenende, denn ich habe Gartenarbeit gemacht.
Es klingt bei dir auch wieder ein bisschen so, als ob du im Westflügel deines Anwesens sitzen würdest. So, Dankeschön. Ja. Ich überlege, ob ich mir scheiß Überleitung daraus baue. Konstantin, du sitzt offensichtlich in einem Hotelzimmer im Nirgendwo und ich weiß nicht ganz warum. Aber was hast du am Wochenende wegkommentiert? Hatte das etwas mit Fußball zu tun oder war es Curling oder Eishockey oder was auch immer? Wie war deine Fußballwoche?
Da spielst du wahrscheinlich darauf an, dass ich ja am Aufnahmetag selber noch geteilt habe, dass dann im Mai die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien läuft und ich da dabei bin. Also gerne einschalten da bei schönes neues Eishockey. Ansonsten am Wochenende ja natürlich, so wie Samstag und Sonntag, einmal in Köln gewesen, dann noch in der schönen Tönnies Arena beim Frauenfußball jeweils Mikrofone zusammengeschrien. Also ich bin fußballerisch komplett ausgestattet und habe zudem am vergangenen Montag noch meinen regelmäßigen Auftritt beim Rasenfunk gehabt und habe da auch alles Mögliche zerlegt, was in der Bundesliga so stattfindet.
Gut, Nico, wie war denn dein Wochenende?
Ja, ich habe mit Fußball sehr wenig am Hut gehabt, ehrlicherweise. Das Privatleben hat mich so in den Bann gezogen, dass ich mich mit vielen Zusammenfassungen beschäftigt habe. Aber ich bin ja noch overwhelmed von meinem Auftritt davor in Liverpool an der Anfield Road mit Liverpool gegen Manchester City im überragenden Spiel und vor allen Dingen dem Drumherum, den Emotionen, die ich wirklich auf der Anfield Road erlebt habe, dass nach all den Jahren und nach dem vielen, was ich schon so erlebt habe, das war nochmal wieder so ein Highlight. Das hat mich mal so ein kleines bisschen angefixt, muss ich ehrlicherweise sagen.
Da will ich gerne mal reingehen und meine Frage in die Runde stellen. Wie steht ihr eigentlich dazu, wenn andere Vereine als der FC Liverpool You Never Walk Alone im Stadion spielen?
Ich finde es absoluten Quatsch. Und ich finde es auch, also da spielt sie auch klar auf Dortmund an. Ne? Ich verstehe das nicht und ich finde das auch irgendwie anmaßend, das ist vielleicht Celtic. Zu groß. Aber das, jetzt Celtic ist so die einzige Ausnahme,
was ich nicht alle Städte auf, die er kennt.
Anscheinend.
Genau. Al-Hilal.
Okay.
Okay.
Aber mein Eindruck ist, dass das auch die Menschen vor Ort teilweise ein bisschen blöde finden. Also auch Dortmund-Fans und Mainz-Fans das teilweise gar nicht so richtig verstehen können. Aber okay, wir sind uns einig, das ist völlig albern und völliger Quatsch, ne?
Ja, haben wir noch nichts gesagt. Bisher nur ich, aber Konstantin hält sich zurück.
Ja, ich meine, die Liverpool-Fans damals, man darf nicht vergessen, die haben den ja auch einfach nur, weil sie ihn so geil fanden, dann irgendwann genommen. Deshalb haben die, gehört er denen nicht direkt, aber ich verstehe natürlich, dass viele sagen, dass es nachgemacht ist, weil Liverpool halt in den 60ern damit begonnen. Dann, ich glaube, in Deutschland sind eigentlich viele erst darauf gekommen, lustigerweise, durch die EM 96. Also in Liverpool lief das schon 30 Jahre und dann sind erst viele darauf gekommen, zum Beispiel in Deutschland. Finde ich auch nicht so toll, aber es gibt ein paar andere Formen im Fußball, dass man die sich dann aneignet, wie zum Beispiel die Laola-Welle. Ja, das finde ich wiederum okay.
Ja, ich habe mir gerade überlegt, du musst es ja auch schaffen, dass du so eine Hymne in deinem Stadion hast, die du immer spielst, die so cool ist, dass andere Vereine sagen, ja, oh cool, dann haben wir halt keine eigene Identität, sondern klauen uns eure. Also das schafft halt nicht jeder Verein, ne? Und jedes Mal, wenn ich an den HSV denke und an HSV Forever and Ever oder Scooter als Tormelodie, ich glaube auch bei Gladbach auch, ne? Und so, boah, dann kann ich schon verstehen, wenn man sich lieber versucht,
aber
irgendwas zu klauen,
kurz,
was cool
also
ist.
Also die Hymne beim HSV ist Abschlag, ne? Also die ist ja, meine Hamburg liebe ich sehr.
Ja gut, stimmt, da ist verändert worden, hast du recht. Ja.
Naja, also das ist eigentlich das Traditionslied vom HSV.
Ist das so?
Hoffe ich. Also zumindest seitdem ich in Hamburg gewohnt habe. Aber mir war so, als wäre das eigentlich das, also auch vor Hamburg meine Perle.
Aber ich wollte sagen, dafür stand da ziemlich lange der Text von Hamburg meine Perle auf den Anzeigetafeln im Stadion.
Oder ich weiß, weil Lotto halt Stadionsprecher war. Also, und das hatte ja auch einen gewissen Witz. Das hat sich ja irgendwann einfach nur überlebt. Wobei auch ganz witziges Off-Topic. Ich war mal danach bei einem Lotto-Konzert. Da ist er auf die Bühne gegangen, hat mir gesagt, jetzt kommt ein Protestsong und hat dann Hamburg meine Perle gesungen, als er dann irgendwie mit Schimpf und Schande da rausgeflogen war beim HSV. Das war relativ lustig.
Aber Konstantin, ja. Also die anderen tun jetzt so, als wüssten sie das, aber wo kommt denn die Laola-Welle her?
Aus Mexiko müsste die kommen.
WM 1986, Mexiko.
Ja, ja, genau.
Mexiko, Mexiko, ra, ra, ra.
Deswegen, ich glaube, in manchen Ländern wird die auch, ich sag mal, die mexikanische Welle genannt. Die Mexican Wave wird die eigentlich genannt. Also Laola-Welle ist dann, glaube ich, der Begriff, der hier irgendwie mal verbreitet wurde. Aber in den USA oder so sagt man auch die Mexican Wave, weil die ja auch in anderen Sportarten Einzug gehalten hat, in Arena-Sportarten zum Beispiel in den Vereinigten Staaten.
Macht ihr da eigentlich mit, wenn die bei euch im Stadion ist? Ich bin immer der, der sitzen bleibt.
Der eine?
Ja, wirklich oft der
bei
eine.
Bei dir versandet die dann immer.
Ja, genau.
Also ich habe, um ehrlich zu sein, glaube ich, im Olympiastadion vielleicht 3 erlebt in meinem Leben.
Wird ja meistens bei positiven Sachen.
Ja, gezeigt. Eben, deswegen ja. Ich mach da jetzt nicht so richtig aktiv mit. So im Sitzen hebe ich die Hände so ein bisschen, ne? Um jetzt nicht der Miesepeter zu sein, aber zelebriere das jetzt auch nicht.
Wir werden da heute an dem Punkt auf jeden Fall versanden, wie ich es merke, und muss jetzt irgendwie versuchen, eine Überleitung zum News-Thema zu kriegen.
Ach, das war gar nicht das News-Thema.
Nee, das News-Thema hat sich Kai gewünscht und deswegen darf er erzählen, was los ist und nicht Konstantin wie sonst, denn es war dir ein sehr großes Anliegen, darüber zu sprechen. Die Kings
League. Kollege Eckner hat das vorbereitet.
Ja, aber Kai, komm jetzt nicht raus aus der Nummer da. Die Kings League denkt groß.
Ja.
Was passiert da?
Die Kings League hat ja schon announced, dass sie gerne internationalisieren möchte und hat jetzt ein Weltcup, ein Turnier angekündigt mit 32 Mannschaften. Konstantin, du darfst mich irgendwie gleich korrigieren. Ich meine, es sind 10 aus Südamerika, 10 aus Spanien und 12 international. Stimmt das?
Klingt gut, ja.
Ja, klingt gut.
Klingt gut.
Und damit werden sie den World Cup spielen. Und was ganz interessant ist, ist, dass ein deutsches Team dabei ist, was gerade zumindest den Team Captains wurden gerade announced. Und das ist Mario Götze und Younes Saru. Younes Saru, immerhin einer von den Top 15 Creatoren, was Reichweite angeht, weltweit. Mario Götze, natürlich überbekannt aus Deutschland.
Als Investor hauptsächlich.
Genau, als Investor. Und die, ich gucke jetzt gerade mal nach, das Turnier soll stattfinden. Ich glaube, zwischen Mai und Juni, das ist so mein Kenntnisstand, dieses Jahr, K.O.-Runde, ich glaube, Preisgeld soll 1 Million sein, hört man so zwischen den Zeilen, was natürlich schon auch echt ganz abgefahren ist. Die haben Zlatan und Neymar als Präsidenten gewinnen können. Und wir sind jetzt mal auch so ein bisschen gespannt, ob, also zum einen, wie sich das deutsche Team aufstellen wird, auf welche Rolle Götze da spielen wird. Also er sagt selber, er berät Younes Saru bei der Auswahl. Wir haben jetzt schon mal so zwischen den Zeilen gehört, dass so die ersten ehemaligen Pros, die vielleicht noch im Amateurbereich spielen, angefragt wurden. Also ich glaube, es wird vom Niveau her wahrscheinlich etwas höher, zumindest auf dem Papier, was aktuell so Baller League und Kings League angeht. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil ich mal, das ist mal ein anderes Format als so eine Liga. Und ich bin mal echt sehr gespannt, wer dort alles zum Einsatz kommen wird.
Na, schöner und Konstantin, auch alles dabei? Oder fehlen noch Fakten?
Na, ist hervorragend gewesen. Also ich glaube, als neuer News-Korrespondent ist dann Kai mittlerweile angeheuert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir werden aber dein Gehalt deshalb nicht erhöhen, Kai, nur an der Stelle.
Ja, ich kann sogar noch einen draufsetzen. Also es sind auch schon ein paar Partner durchgesickert. Konstantin, du hattest es ja auch schon gesagt. Also man munkelt, dass Red Bull da eine größere Rolle spielen wird. Spotify, McDonald's, Cobra, vielleicht auch Adidas, Uber. Also ist schon ganz interessant.
Ist dann die Weiterentwicklung auch, ne? Also weil die Kings League selber in Spanien vor Ort, wenn man das so sagen möchte, ist natürlich klar, reine weg Spanien bzw. Lateinamerika. Es gibt ja auch ein paar Teammanager in der aktuellen Kings League, also in der originalen Kings League, die kommt dann aus Argentinien zum Beispiel. Allen voran natürlich Sergio Agüero mit Martin Posse. Und zudem gibt es, glaube ich, auch einen Kapitän aus Äquatorial Guinea. Also das ist ein bisschen bunter in die Richtung. Zudem eben auch eine Chairman aus Kolumbien unter anderem. Also natürlich, klar, zielt sehr stark auf den spanischsprachigen Markt ab. Aber auch mit jetzt Zlatan Ibrahimovic als möglich oder als schon announced Person, die natürlich das Ganze auch nach außen tragen wird in die weite Fußballwelt hinein, wenn man ja auch den Weg dann gehen und dadurch ja eigentlich auch den nächsten Schritt vorbereiten, den Gerard Piqué schon mal an einer Stelle auch angekündigt hat, dass man eben die Kings League außerhalb von Spanien weiter verbreiten möchte. Er hat damals mit Kollegen aus Großbritannien gesprochen und das wird auch weiterhin ein Ziel sein, also Großbritannien, den britischen Markt, den englischsprachigen Markt, vielleicht auch mit den USA zusammen zu erreichen und natürlich auch in Deutschland soll ja absehbar eine Kings League dann etabliert werden. Das hat Piqué auch schon gegenüber der Sportbild vor einiger Zeit mal verlauten lassen.
Also man muss auch sagen, ich gucke gerade auf die Stats der Kings League. Das ist schon auch ganz interessant. Also die sind weltweit, glaube ich, der meistgeguckte Twitch-Kanal, wenn man hier meinen Informationen so trauen kann. Die Baller League ist, glaube ich, auch weltweit inzwischen unter den Top 5, hat Felix Stark neulich gesagt. Das fand ich auch ganz interessant. Und die haben auch, was die Engagement-Raten auf Social angeht, sind sie, lese ich hier gerade, ist durchschnittlich pro Post knapp 50.000 bei Kings League. Im Vergleich, so eine NFL steht bei 15. Das ist schon gut.
Ja, ich glaube, der große Punkt auch in Sachen Zugpferd oder was die Zugpferde sind, dann für die Kings League spielt sicherlich auch eine Rolle, dass du natürlich neben Gerard Piqué und Sergio Agüero, klar, Javi Hernandez hast du noch, also Chicharito und ein paar andere, die natürlich auch richtig ziehen im spanischsprachigen Markt oder in der spanischsprachigen Welt. Jetzt hast du Zlatan und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass über diese ganze Barca-Connection, die da ja existiert und viele der Barca-Spieler aus der Generation Piqué sind ja auch mittlerweile entweder schon retired oder sind auf dem Weg dahin, in den Ruhestand zu gehen, dass natürlich die dann auch involviert sein könnten und die sind ja auf Instagram, also nochmal eine ganz andere Ebene als vielleicht so der klassische Top-Fußballer, den man so erlebt, weil das ist ja Wahnsinn, was die auch, ne, einfach an an Followern haben und so. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass Piqué da auch schon viele so ein bisschen auf Abruf hat, dass die dann zumindest hier und da mal mit reingehen. Klar, ist natürlich ein bisschen spanisch dominiert, aber es ist am Ende irgendwie trotzdem die Barca-Bubble. Und Barca war ja eine Zeit lang derart weltweit so groß, dass da dadurch nicht nur Spanien und irgendwie Argentinien und Kolumbien, Paraguay angesprochen wird, sondern ja auch irgendwie Deutschland, Großbritannien etc. Und ich glaube, das ist so der nächste Schritt. Und allein Zlatan hat natürlich auch einen gewissen Legendenstatus. Und also überall.
Also vielleicht auch letzter Satz. Ich gucke mir hier gerade parallel noch so ein paar Stats an. Also ich muss schon sagen, also auch wenn man jetzt nur den Kanal TikTok nimmt, also ist das kumulierte Engagement also von der Kings League über ein Jahr auch mit über 100 Millionen am höchsten im Vergleich zu allen traditionellen Profisportligen, höher als NBA, höher als NFL, höher als NHL oder PGA Tour. Das ist schon beeindruckend. Und in den Views, in den Live-Views, liegen sie auf Platz 2 hinter der Champions League. Das ist schon ein Brett. Also die füllen natürlich auch so ein bisschen die Lücke, die ganzen Ligen offen lassen. Und das ist halt diese Omnipräsenz und dieser Focus auf Social. Also mein Bauchgefühl ist, dadurch, dass die Ligen tendenziell diese Rechte eher im Rahmen ihrer TV- und Media-Ausschreibung eher an andere geben, dafür viel Geld kassieren, die anderen das aber nicht so gut machen, als wenn es die DFL selber machen würde, ist da halt überall so ein Vakuum, in das diese Ligen halt alle jetzt rein steppen. Und man muss halt auch sagen, also der Kampf um die jüngere Generation, der wird halt auf Social gewonnen und der wird auch nicht auf OTT-Plattformen gewonnen, in meinen Augen. Und auch sowieso nicht im linearen TV. Das ist halt etwas, finde ich, wo die traditionellen Ligen einfach noch gucken müssen, dass sie da nicht weiter an Boden verlieren.
Ich meine, du hast ja bei der Kings League zum Beispiel mit Infojobs auch, also parallel eigentlich zu Sing mit Baller League, ne? Hast du natürlich auch so einen Partner dann. Das heißt ja auch irgendwie, ich sag mal, Infojobs Kings League oder so in der Art. Zumindest ist Infojobs da der Hauptsponsor bei der Kings League. Sing ist es dann bei der Baller League. Das läuft ja sehr parallel. Ist ja eigentlich fast der identische Ansatz. Da sprichst du natürlich auch andere Sponsoren an. Also ich glaube einfach, dass es ein paar Sponsoren gibt, die vielleicht jetzt an der, weiß ich, irgendwie an der Premier League schon, aber irgendwie an der zweite spanische Liga oder so, wären die vielleicht nicht so interessiert. Einfach weil das Publikum nicht für die so interessant sein kann. Aber dann hast du mit der Kings League zum Beispiel nochmal auch eine ganz andere Möglichkeit, vielleicht für deine Zielgruppenansprache durchzubringen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob Infojobs zum Beispiel, wäre das jetzt ein klassischer Sponsor der Segunda Division zum Beispiel in Spanien, oder wäre Sing ein klassischer Sponsor der dritten Liga in Deutschland? Eher nicht. Aber natürlich mit den neuen Formaten werden vielleicht auch neue Sponsoren dann für den Fußball gewonnen, die ansonsten eher ein bisschen fernbleiben würden, zumal ja die finanziellen Investments, so wie man hört, ja vergleichsweise immer noch überschaubar sind. Ne? Also bei diesen alternativen Fußballligen werden noch keine zweistelligen Millionenzahlen, was die Sponsorenbeiträge betrifft, entlöhnt.
Tommy, du bist die ganze Zeit ruhig. Warum?
Ja, also zum einen finde ich natürlich unsere einzelnen Wortbeiträge viel zu lang und da bin ich dann irgendwann ausgestiegen und war kurz auf Toilette. zum anderen, das eigentlich Spannende an der News war doch der Satz von Zlatan, wo er meinte, I don't miss football, football misses me.
Ja.
Beste. Liebe diesen Typen.
Mal wieder.
Und alles, was ihr gesagt habt, kann ich natürlich unterschreiben. Ich finde, irgendwie scheint jetzt Haus und Hof offen zu sein für jegliche alternative Liga. Und ich glaube, es wird auch nicht die letzte bleiben. Das scheint ja doch ein bisschen besser anzukommen, als es der ein oder andere antizipiert hat. Insofern, ich finde das echt eine spannende Phase gerade in der Fußballlandschaft hier. Hm.
Was ich glaube, ist, nach meiner Kenntnis haben die Ligen alle ein Problem, profitabel zu sein. Also auch die Kings League macht mutmaßlich noch ordentlich Verluste, weil die halt immer noch dieses Mantra haben, dass sie das Zugucken umsonst machen wollen, was ich auch richtig finde. Ich glaube, dass sich am Ende entweder so Brand-led Ligen wie die Icon League mit Adidas durchsetzen, weil diese Ligen und deren Zuschauer halt genau den Sweet Spot von so Brands wie Nike, Adidas oder Red Bull bedienen. Sprich so diese Mischung aus Lifestyle, Entertainment und Sportcompetition. Und Adidas ist das scheißegal, ob die da jetzt irgendwie pro Saison 2-3 Millionen Euro verlieren, weil der Werbewert einfach so immens viel höher ist für sie, dass sie das in Kauf nehmen. Oder halt, du musst skalieren, wie die Kings League. Das ist wahrscheinlich die einzige Alternative. Und dann vielleicht auch irgendwann verkaufen an den Investor. Ich denke, das ist auch eher ein Exit-Case. Also, dass eine Liga irgendwie standalone, irgendwie profitabel und cool sein kann, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie.
Ja, spannend wird ja jetzt auch sein. Du wirst jetzt sehen, bei der zweiten Saison der Baller League wird das ein oder andere Team irgendwie auch Ansprüche anmelden, sich jetzt irgendwie selbst zu vermarkten oder wie auch immer. Ne? Und da musst du ja schon auch mal gucken, wie ist es im traditionellen Fußball, da ist die Liga ja überhaupt nicht mehr im Vordergrund. So, ne? Das heißt, wenn die Teams erstmal auf die Idee kommen, sich selbst zu einem Produkt zu machen, ihre eigenen Kanäle aufzubauen, Content drumherum zu machen, wie es Eintracht Spandau beispielsweise auch schon macht, da musst du schon schauen als Liga, glaube ich, wo du da bleibst und wie du da noch an diesem Hype partizipieren kannst, weil dieses ganz klassische Lizenzmodell, wie du es ja jetzt in der DFL hast oder so, gehe ich mal davon aus, dass die das nicht implementiert haben von Anfang an. Wird auch nochmal spannend, ne? Wie du da als Liga tatsächlich noch eine Rolle spielen kannst.
Ja, und zum anderen, was Kai gerade gesagt hat, ich glaube, das kann ich dann so sich bewahrheiten, zumindest in 2-3 Jahren. Gibt ja die Entwicklung in so Trendsportarten. Es hat nichts mit Fußball zu tun, aber also im Motocross zum Beispiel ist Monster Energy so das Label oben drüber. Oder du hast Red Bull, die viele dieser Extremsportarten so gesponsert haben, wo dann quasi die Marke des Sponsors mehr oder weniger eigentlich schon fast synonym steht für die Sportart selber oder zumindest für den Wettbewerb selber. Und ich glaube, das kann so ein bisschen dahin gehen, dass es dann irgendwie die Adidas so und so League gibt und die Nike so und so League und die Red Bull so und so League zum Beispiel. Dass dann wirklich diese Sponsoren und diese Geldgeber sehr oben drüber stehen und dann ein bisschen dominant werden und dann es auch so ein Clash sein wird zwischen diesen Marken, weil ansonsten ist es eben wirklich schwerlich zu finanzieren, weil die Medienanstalten selber, die werden jetzt nicht brutale viele Millionen dann freigeben für noch die Medienrechte an diesen Ligen, zumal wenn die dann auch noch auf Twitch etc. zu sehen sein werden, ist natürlich dann irgendwie auch nicht unbedingt sinnhaft für eine klassische Fernsehanstalt zum Beispiel oder für irgendeinen Streaming-Service dann zu sagen, ja, wir kaufen die jetzt die Rechte für 50 Millionen oder so, weil das lohnt sich auch nicht.
Wenn die Kings League jetzt über eine WM nachdenkt und die Baller League sich in Deutschland gerade ihren Weg erarbeitet und die Icon League noch kommt und die Kings League auch in Deutschland kommen soll, das schreit doch alles nach Übersättigung, oder?
Ja.
Ja, ist das nicht die große Gefahr da drin?
Nee, ich glaube, da werden jetzt erstmal ganz viele sich ausprobieren und dann wird auch nochmal so ein bisschen natürliche Selektion irgendwie stattfinden. Das heißt, die eine oder andere geht dann wieder pleite oder funktioniert nicht oder was weiß ich. Aber hey, also Übersättigung war jetzt ja noch nie ein Hindernisgrund für irgendjemanden auf der Welt, speziell in unserem System, irgendwas nicht zu machen.
Ja. Ist nicht sowieso so ein bisschen ein Zyklus, auch ich sag mal, auf YouTube war es jahrelang immer wieder zu beobachten, du hast irgendwie so einen Trend, eine Art von Videos zum Beispiel, eine Art von Videos auf YouTube, die so 2-3 Jahre mega gut gelaufen ist und dann ist es auch wieder verflacht und ich meine, es ist nicht 1 zu 1 zu übertragen auf diese Art und Weise der Formate und der Events, aber es kann auch sehr gut sein, dass einmal die Art und Weise und die Formen, die wir jetzt sehen, an alternativen Fußball liegen, dass die dann eventuell so in 2-3 Jahren überarbeitet werden müssen, weil es ist wieder so ein bisschen, weil die Leute sich satt gesehen haben und auch weil viele vielleicht dann ein bisschen was Neues wieder wollen, weil ich meine, so diese Zyklen und auch dieses Überarbeiten, was Neues schaffen, ist ja doch relativ häufig zu sehen in Social Media.
Ich glaube, es gibt halt. Also eigentlich generell, was die Fans oder Zugucker angeht, gibt es genug Potenzial auch in Deutschland für 3 Ligen. Was so ein bisschen der Engpass ist, sind natürlich zum einen die Creator. Also Fußballer, Prominente gibt es genug, aber reichweitenstarke Creator. Jede Liga will natürlich die Besten haben. Da gibt es jetzt nicht so viel. Und das zweite ist halt der Spieltag. Weil eigentlich ist der Montagabend prädestiniert, da ist trainingsfrei für die Teamcaptains, die noch im selber Fußball spielen und natürlich auch die Spieler, die an solchen Ligen teilnehmen. Also du hast nicht so viele andere Auswahlmöglichkeiten und ich bin mal zum Beispiel gespannt, an welchem Tag die Icon League und oder auch die Kings League, wenn sie nach Deutschland kommt, spielen will. Eigentlich bleibt nur der Montag und wenn du dann alle Ligen gegeneinander laufen hast, dann wird es natürlich schon spannend.
Ja, ich würde es nicht ganz so eng sehen, oder? Ich meine, was zum Beispiel mit Donnerstag, da ist deine Konkurrenz die Europa League.
Nee, das Problem ist, die Spieler müssen trainieren, ne? Also Montag ist in der Regel immer trainingsfrei, deshalb funktioniert ja auch der Tag so gut. Also es ist gar nicht aus Zuschauersicht gedacht, weil die Leute, die Euroleague gucken, die gucken nicht unbedingt Baller League und andersrum. Es geht um die Spieler. Das ist der Engpass.
Ja, das ist aber interessant, weil ich glaube, also es wird sowieso nicht so weitergehen, Stand jetzt, dass einfach irgendwie Spieler, die jetzt in einem klassischen Ligabetrieb sind, zumindest irgendwie vierte Liga oder so, dass die da jetzt ewig dran teilnehmen können. Also das weiß ich auch von einigen Clubs, dass sie sagen, das ist ganz nett und das ist ganz cool, aber am Ende geht das nicht auf. Also kann es auch dazu führen, dass manche Spieler dann vielleicht sich entscheiden, okay, entweder ich spiele weiter vierte Liga, fünfte Liga oder ich committe eben dann doch stärker zu diesem neuen Format, weil ich mir davon mehr erhoffe und weil es vielleicht finanziell für mich lukrativer ist und weil ich da vielleicht einen ganz guten Plan habe, dann auch für das, was ich dann mal mit 35 oder 40 machen kann, wenn ich dann vielleicht eine große Followerschaft habe, was mir natürlich die, weiß nicht, Oberliga Niederrhein nicht unbedingt bietet. Also so ich glaube, in dem Format, dass jetzt einfach wieder Spieler weiter da abgestellt werden, das wird sehr schwierig werden zumindest.
Galligrü zu den Sportfreunden Siegen. Die haben das ja, glaube ich, ins Rollen gebracht. Also es wäre schade, wenn es so wäre. Ich hoffe, dass Spieler aus den Oberligen und Regionalligen weiterhin da teilnehmen können, weil, also ich meine, was ist denn das für eine Perspektive, wenn du jetzt Profi, keine Ahnung, Baller League oder Icon League Spieler wirst? Also es ist ja auch nicht so, dass da viel verdient wird. Ich würde es einfach schade finden. Weil dann, wenn die Leute sich da entscheiden müssen, also die alternativen Ligen profitieren ja auch davon, dass die Fußballspieler in den Vereinen ausgebildet werden und parallel noch ordentlich trainieren. Ja, muss man sehen. Aber also der Punkt ist natürlich richtig, Konstantin. Also da wird es irgendwie jetzt zeitnah auch zum Clash kommen. Und du kannst es natürlich auch vertraglich regeln, dass du solche Nebentätigkeiten wie Baller League halt nicht gestattest.
Oder andersrum, wenn du so ein guter Fußballer bist und sie dich haben wollen, dir das mit in den Vertrag reinholst, dass du es darfst.
Wenn du so ein guter Fußballer bist, Nico, ich glaube, dann bist du eher daran interessiert, in die dritte oder zweite Liga hochzustoßen. Also das muss man schon dann auch wiederum konstatieren. Also wer wirklich so ein guter Fußballer ist, um, keine Ahnung, ich sag mal Fortuna Köln zu diktieren, was in deinem Vertrag drin steht, der hat dann eher das Ziel, er möchte 2 Jahren in der zweiten Liga spielen beim ersten FC Köln.
Ja.
Also das
ist spannend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in beide Richtungen geht da an der Stelle.
Vielleicht wird es ja auch einfach so eine Retirement-Liga perspektivisch. Wenn du, während du früher in die MLS gegangen bist, gehst du dann halt in die Baller League, Kings League oder Icon League. Wäre ja auch ein Modell.
Fakt ist ja, es zieht im Moment alle an, ne? Baller League, da haben wir eben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, ist ein Place to be, alle sind da, viele alte internationale tauchen auf, aus allen Ecken kommen sie dazu. Es ist fresh, es ist fancy, es ist der angesagte Spot. Und das alleine kann ja schon viel Kraft haben, um halt vielleicht sogar mehrere Ligen nebeneinander leben zu lassen, wenn es wieder andere Bubbles sind quasi, die da funktionieren.
Genau, also wenn die unterschiedlich positioniert sind und ich halte Icon League, so wie sie sich jetzt darstellt, und Baller League definitiv für unterschiedlich positioniert. Also die Leute, die bei der Icon League announced werden, sind ja schon alle aus dem Adidas Camp, viel Fußball dabei, ja, mit Luciano und Eli Nerich halt auch ein bisschen was Popkulturelles, Streamermäßiges, aber es dominieren ja schon die Adidas-Fußballer. Und es wirkt für mich immer noch ein bisschen zu glatt, während ich halt immer noch bei Baller League immer noch diese ganze, das Storytelling drumherum, auch wenn Contra K sich da mit dem Maskottchen anlegt, das sind doch einfach auch, das ist doch auch entertaining, sich das anzugucken. Und ich mag dieses Ruffe und die Straße da sehr. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Adidas das sich trauen würde.
So wird es vielleicht dann aber auch in der Zukunft für uns viele verschiedene Ligen geben, über die wir uns hier in diesem Format herzlich auseinandersetzen und die Köpfe heiß reden können. Eins bleibt, und das war meine Überleitung, die ich eben schon angefangen habe, es ist fresh und fancy. Das ist die deutsche Nationalmannschaft seit WM-Titel nicht mehr. Und dann haben sie jetzt aber was gemacht, was dazu geführt hat, dass auf einmal alle wieder drüber reden, was außerhalb des Platzes passiert. Und diesmal geht es nicht um die Mannschaft, sondern es geht im Prinzip um einen Spot und um ein Trikot. Konstantin, kannst du uns mal abholen? Für die, die auf einer Insel in einer Höhle leben, die nicht mitgekriegt haben, was da passiert ist.
Also ich gehe davon aus, dass ja alle unsere Hörerinnen und Hörer nicht auf einer Insel leben. Und wenn doch, dann können wir euch nochmal abholen. Und zwar geht es darum, dass die deutsche Nationalmannschaft eben mittlerweile bekannt gegeben hat, dass sie zwei Trikots natürlich zur EM tragen wird. Das eine ganz klassisch, weiß mit schwarz-rot-gold. Und das andere Magenta, pink-rosa Farben mit blau unten dran. Und das hat erwartungsgemäß für einige Furore gesorgt und auch für einigen Diskussionsstoff. Einige sagen, das ist die Wokeisierung der Nationalmannschaft oder die Entmaskulinisierung der deutschen Herren-Nationalmannschaft und dergleichen. Und auf der anderen Seite natürlich wird es auch zahlreich gelobt und ich glaube, wir können auch gleich darüber sprechen, was vielleicht auch die Learnings dann waren der deutschen Nationalmannschaft und des Deutschen Fußballbundes aus dieser ganzen Regenbogen-Binden-Diskussion vor der letzten Europameisterschaft, als quasi das Thema bis ins Turnier hineingetragen wurde. Jetzt gab es ein Announcement eines auch wieder Stückchen Stoffs, was sicherlich auch in die Gesellschaft hineinstrahlen wird, aber das ist eben jetzt im März passiert und nicht erst irgendwie Anfang Juni, wenn dann die Europameisterschaft in Deutschland ja quasi ansteht. Das Interessante ist, dass die Kampagne ja wirklich sehr gut insgesamt gefahren wurde mit diesem einen Clip Jung von Matt Adidas und dann auch darüber hinaus, und das war schon spektakulär, dass die Macher dieses Ganzen eigentlich antizipiert haben, dass sich einige aufregen werden, wie es denn sein kann, dass eine Herren-Nationalmannschaft jetzt ein rosafarbenes Trikot trägt und dass es auch genauso diesem linksgrünen Zeitgeist entspricht, den man eigentlich verteufelt und keine Ahnung, da werden dann noch Querverbindungen gezogen zur Corona-Pandemie, zur Ampelregierung oder zum Krieg in der Ukraine, keine Ahnung, es ist eben immer ein sehr großes Gewabere dann an verschiedenen Themen. Und wirklich interessant daran auch nochmal, wenn wir reinhören in den zweiten Clip. Also das Announcement war, ein paar Tage später hat dann auch der DFB, die Nationalmannschaft, nochmal einen zweiten Clip dann ausgestrahlt. Und da sieht man, wie schlau das eigentlich gemacht war.
Jetzt kannst du uns dein neues Jersey zeigen.
Das Trikot will doch keiner haben.
Ich meine, was soll das sein? Ein Fashion Piece?
Piece? Eher ein Fashion Statement.
Das ist kein Trikot für Legenden.
Hm. Ich frag mal eine. Rudi?
Also ich finde schon.
Ist das so ein TikTok-Ding?
Ich check mal eben. Ja, ist es.
Ist das ein Frauentrikot?
Ich weiß nicht. Sieht für mich noch nicht nach 8 EM-Titeln aus.
Das ist doch kein Deutschland-Trikot.
Doch, ist es.
Wo fangen wir da an, Tommy?
Also, ich würde erstmal ganz nüchtern bei dem Stück Stoff beginnen. Heimtrikot. Sehr, sehr gelungen, meines Erachtens. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der jetzt ständig Schwarz-Rot-Gold trägt, aber ich finde, das haben sie sehr schön inszeniert. Schönes Trikot. Einige sagen, lieber eine schwarze Hose, finde ich gar nicht. Ich finde weiße Hose genau richtig. Haken dran. Zweite Trikot, also das Auswärtstrikot. Du hast es schon gesagt, mit Grundfarbe Pink, Magenta mit einem Verlauf. Also als Fashion Piece sicherlich cool, okay, kann man machen. Also diese ganze Gender-Nummer, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also dass Pink jetzt irgendwie nur für Mädels ist, ich glaube, da über den Punkt sind wir hinaus. Ich finde das Trikot per se jetzt gar nicht so geil. Ich muss aber sagen, dass ich es aus Prinzip schon geil finde, nur um die ganzen Ingos da draußen zu triggern, weil dass das solche Wellen schlägt und dass das so antizipierbar war, dass du sogar schon einen Spot dafür produzierst, das ist doch auch einfach nur noch dämlich. Also wirklich, ich kann da nicht wirklich verstehen, wie fragil man sein muss, um sich von einer Farbe bedroht zu fühlen. Also wirklich, das ist völlig daneben. Und bevor wir über den Spot reden, mal eure Meinung. Wie findet ihr denn die Trikots jetzt als reine Fußballtrikots?
Greift jetzt keiner ein, du musst dich jetzt
Kai,
antworten.
Kai, du als Haute Couture-Connoisseur.
Ja. Der hat nicht zugehört.
Doch, ich gucke mir das Trikot gerade nochmal an.
Das erste Mal.
Ich
Ich finde auch die, also ich finde die Farbe finde ich gut, aber ich bin auch Freund von Pink und von so knalligen Farben, wie der geschätzte Kollege von uns, Julian Nagelsmann, ja auch gesagt hat, es gibt eine psychologische Wirkung auf dem Feld, wenn man knallige Farben trägt, das beeindruckt den Gegner, das macht
Warte, ganz
Räume
kurz, Kai, enger. Kai, ganz stopp, da können wir ganz kurz reinhören in den O-Ton.
Zu den Trikots, ja, ich finde es gut, ehrlich gesagt, dass es nicht immer das Gleiche ist. Klar, das Heimtrikot ist klassischer, trotzdem mit ein paar modernen Elementen. Das Auswärtstrikot finde ich persönlich gut. Ich mag das, wenn es ein bisschen farbenfroh ist. Es hat natürlich auch einen psychologischen Effekt beim Gegner. Das ist bewiesen, wenn klar ist schwarz eine sehr dominante Farbe, kann auch was ausstrahlen, aber gerade auch bei Torhütern gibt es Studien, wenn die auffällige Trikotfarben haben, dann wird das Tor immer kleiner. Vielleicht wird auch die Lücke für die Pässe vom Gegner, wenn die kleiner, weil wir jetzt ein farbenfrohes Trikot haben. Mir gefällt es, ich sage immer Mut, mutige Entscheidungen. Mut ist das Anagramm von Glück. Das war eine mutige Entscheidung vom DFB und sicherlich auch von Adidas, mal ein bisschen Farbe reinzubringen. Mir gefällt es. Und allein, dass jetzt schon wieder so viele drüber diskutieren, zeigt doch, dass die richtige Entscheidung war. Dass ein bisschen Leben drin ist. Und ich finde es gut. Ich würde es anziehen. Ich glaube, ich darf nicht am Spiel dran anziehen. Ich muss was anderes anziehen, aber ich finde es schön.
Tja, ja. Herr Marx, die Frage ist ja so ein kleines bisschen, das ist schon ganz schön Thema, ne? So, ist das muss das sein? Oder ja, ist das vielleicht auch gerade wichtig und gut, dass das so ein großes Thema ist?
Ich meine, das sind ja zwei Dinge, die da reinspielen. Einerseits diese Regenbogen-Binden-Diskussion damals von der vom letzten Turnier. Es war auch nicht die Europameisterschaft, die ich vorhin gesagt habe. Es war natürlich die Weltmeisterschaft in Katar 2022. Aber sei es wie es sei, aber schon bei der Europameisterschaft davor gab es ja die Diskussion mit Ungarn zu Gast und die Regenbogenfarben etc. Dann natürlich auch zielgerichtet in Richtung von Viktor Orban. Das hat ja auch schon eine große Rolle gespielt. Und es war ja eine breite Diskussion, die da stattgefunden hat. Natürlich provoziert man in gewisser Weise auch so ein wenig erstmal provoziert man diejenigen, die immer gegen alles sind, was irgendwie nur modern wirkt oder Vogue in Anführungszeichen. Und natürlich spiegelt das auch so ein wenig das wieder, was wir in Deutschland ja erleben, dass die Debatten um die einfachsten Dinge und die simpelsten Dinge teilweise sehr ins Extreme geraten dann irgendwann. Und ich meine natürlich viele, die gegen alles sind und die auch gegen gewisse gesellschaftlichen oder progressive Entwicklungen sind beispielsweise, die können sich natürlich am leichtesten stoßen an einem Stück Stoff oder an einer Binde oder an einem Social-Media-Post oder an diesen Dingen. Ne? Die stoßen sich ja nie an komplexen Sachen, sondern immer an den einfachsten. Und ich glaube, man hat das ja bewusst auch ein bisschen provoziert. Ob es jetzt modisch unbedingt eine 1A ist, ist wiederum die Frage. Das Interessante ist ja, ich meine, wir haben zwei Werder-Fans hier. Also Tim Wiese zum Beispiel hat schon vor 15 Jahren mal ein rosafarbenes Torwart-Trikot getragen zum Beispiel. Damals gab es keine Debatte.
Hallo, darüber. Wir haben letztes Jahr hatten wir auch ein lachsfarbenes Auswärtstrikot.
Ja, aber Lachs.
Lachs war den Dreierlachs.
Lachs ist ja männlich.
Den Dreierlachs. Rosa oder Pink. Also ich finde, Pink ist auch eine sehr männliche Farbe. Aber ich finde auch zum Beispiel, dass die Hose und die Stutzen das ganze Auswärtstrikot nochmal wirklich aufwerten. Das ist ja auch beides in diesem Lila gehalten. Das finde ich schon ziemlich geil. Also in Summe finde ich das ganze Trikot mit Hose und Stutzen noch einen Tick besser als ohne. Gefällt mir gut. Aber ich mag die Farben auch einfach.
Ja, und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt was Progressives wäre. Ja, also es gibt so viele Vereine, die schon ewig in rosa, pink oder sonst was spielen. Also da jetzt irgendwie draus abzuleiten, man würde irgendwie woke sein oder was auch immer. Also weiß ich gar nicht, ob man sich wirklich auf diese Debatte einlassen muss oder ob das nicht einfach nur furchtbar dumm ist.
Aber man ist ja provoziert damit, ne? Also, und natürlich ja die Nationalmannschaft trotz allem.
Nee, aber Konstantin, ganz kurz, die Frage ist, ob es wirklich Provokation ist, wenn man einfach eine existente Farbe für, auch im Fußballkosmos existente Farbe für ein Trikot wählt, ist das wirklich provokant oder sind nicht einfach die Leute, die sich davon provozieren lassen, einfach nur furchtbar schlicht?
Das ist doch eigentlich die Frage. Diesen provokativ vulnerabel anscheinend.
Wobei ich, ja. Nee, eine Sache, Konstantin, und dann du gerne. Also ich finde schon, es ist... auf Vereinsebene ist es ja eigentlich schon normal. Mir fallen fairerweise jetzt auf Nationalmannschaftsebene fallen mir nicht so viele
Schottland,
vergleichbare
Japan,
Ja, stimmt. Also ich glaube, Italien hatte auch mal was Vergleichbares. Aber es ist schon so, dass der Shitstorm von den Rechtsauslegern, das war natürlich klar, dass das kommt. Und natürlich ist das auch kalkuliert, weil es ja am Ende total gut für Adidas ist. Du willst ja inzwischen als Brand halt auch von gewissen Leuten nicht gemocht werden, weil es halt damit einhergeht, dass du Haltung zeigst oder dass du Purpose hast. So. Und das hat man, finde ich, schon relativ intelligent umgesetzt mit diesem Trikot. Weil, wie gesagt, es war klar, dass irgendwie der die ganzen Corona-Leugner und um Pseudo-Identitären, dass die alle auf diesen Zug aufspringen, boah, das ist ja überhaupt kein Länder in deinem Nationaltrikot und keine deutschen Werte, bla bla bla. Und das ist aus Werber- oder Marketing-Sicht ist das natürlich super.
Ich meine, die Nationalmannschaft ist eine ganz andere Umgebung auch oder auch der ganze Background der Nationalmannschaft ist natürlich eine andere als jetzt, ich weiß nicht, der SV Elversberg oder selbst irgendein großer Club wie der 1. FC Köln, wo natürlich die Fanschaft selber ja eher politisiert ist, weiß ich nicht, bei Elversberg ist aber zumindest bei Köln, Frankfurt, St. Pauli, Hertha und so weiter. Da ist ja viel mehr auch Politik steckt da schon in den Kurven drin. Bei der Nationalmannschaft, wenn wir drauf schauen, wie sich das entwickelt hat, in den 90er Jahren war die Nationalmannschaft mal eine Zeit lang echt so, und da konnte die DFB-Auswahl selber gar nichts dafür, aber die war schon so ein Hort, zumindest auf den Tribünen oder in den Kurven, von auch vielen rechtsgerichteten Fans. Also das hat man dann bei der WM 98 in Frankreich zum Beispiel gesehen und auch bei vielen so klassischen Qualifikationsspielen, irgendwo auswärts in der Slowakei, was da für ein Auflauf war von auch Neonazis und dergleichen, war ja exorbitant. Das hat sich dann geändert. Die Nationalmannschaft hat natürlich mit diesem ganzen so Fanclub, Nationalmannschaft etc. dafür gesorgt, dass man so auch das Ganze etwas durchgespült hat und die Nationalmannschaft verändert hat. Aber ich glaube, dass viele auch so im rechten Spektrum immer noch die Nationalmannschaft oder die DFB-Auswahl so als einen möglichen Anlaufpunkt für auch so rechtsgerichtete Ideologie im deutschen Fußball sehen, während fast bei allen anderen Clubs, bis auch kleine Ausnahmen, so gibt es hier in der Regionalliga und so weiter, gibt es ein paar, vielleicht auch in der dritten Liga, bis auch kleine Ausnahmen, ist es ja nicht mehr möglich. Aber bei der Nationalmannschaft hat man gehofft, das könnte nur sowas sein, der Deutsche Fußballbund, da können wir vielleicht noch solche Positionen verbreiten und die Nationalmannschaft versucht sich dagegen zu stellen. Die Frage ist nur so ein bisschen, bei dem allen, was der DFB in den letzten, weiß nicht, 15, 20 Jahren auch alles verbockt hat, ob man durch ein einfaches Trikot da wirklich sein Image komplett umwandeln kann oder ob nicht trotzdem das nicht immer so ganz authentisch wirkt, weil natürlich der DFB auch viele Sachen schon getan hat, auch in Richtung Diskriminierung, Rassismus, die nicht irgendwie optimal waren. Man versucht jetzt das alles zu ändern, aber ob das jetzt immer so dann wirklich glaubhaft ist, da bin ich noch nicht ganz sicher.
Also ich finde, durch das Trikot nicht, aber durch die begleitende Kampagne, die ja offensichtlich auch von irgendjemandem abgesegnet wurde, das war ein mutiger Schritt. Insofern, für mich hat das schon das Potenzial, wirklich, vielleicht Imagewandel ist ein großes Wort, aber zumindest das Image zu verbessern, um gleich mal die Überleitung zu dieser Kampagne, zu diesem Film zu machen. Also großes Lob an die Kolleginnen und Kollegen von Jungformat Sport. Also man hätte bei diesem Film sehr, sehr viel falsch machen können und ich finde, sie haben sehr, sehr viel richtig gemacht, haben einen tollen Insight gewählt. Es ist also nach meinem Dafürhalten wirklich großartig geworden, muss ich neidlos anerkennen. Auch nochmal mit dem Move danach den zweiten Film hinterher zu schicken, wo man antizipiert hat, was da für eine Debatte entstehen könnte. Viel besser geht's nicht, muss man ehrlich sagen. Und für mich hat das durchaus schon auch noch einen Einfluss auf das Gesamtimage vom DFB, würde ich schon sagen, ja.
Ja, absolut. Also gerade in dem Tal, in der Talsohle, in der sich die Nationalmannschaft sportlich befindet, ich weiß nicht, ihr sprecht mit 10 Leuten um euch rum, davon sagen euch gefühlt wahrscheinlich 8, dass sie auch keine Länderspiele mehr gucken. Oder sie das alles eh nervt oder da mangelnder Erfolg und fehlende Identifikation und Orientierungslosigkeit und so weiter und so fort. Und auf einmal kommt ein Trainer, der irgendwie, glaube ich, keinen einfachen Stand hat, aber einen kleinen Funken Hoffnung liefert, weil er eigentlich viel zu gut ist, um Bundestrainer zu sein, auf dem Papier erstmal. Dann auf einmal kommt eine Truppe, eine Nominierung, die immer, also natürlich ist da noch alles zu approven, aber da schon relativ wilde Charaktere in den Raum schmeißt, die man so nicht in der Nationalmannschaft erwarten würde, mit der Begründung davor für die Pressewelt, dass es hier um das Team geht und nicht um Einzelpersonen. Und dann ziehen sie mit so einer Kampagne hinterher. Das hat alles, also das Reißbrett ist das offensichtlich, und es macht aber wahnsinnig viel Spaß zuzugucken, wie man dort Euphorie ab Anfang Mitte Juni erzeugen möchte. Und ich fand, da ist die Diskussion, die da drin steckt jetzt gerade, über das Absurde da drin, das wissen wir alle, ne? Das, aber dass es wieder zum Thema wird, finde ich halt wahnsinnig beeindruckend. Weil
also das muss ich auch unterstreichen, ehrlich gesagt. Bisher gibt es ja wenig EM-Euphorie, also zumindest keine spürbare bei mir. Und sowohl die Kadernominierung, da bin ich völlig bei dir, Nico, als auch jetzt dieses Trikot, haben jetzt irgendwie schon so ein bisschen Hype erzeugt, wo man auch sagt, geil. Also jetzt habe ich auch Bock, irgendwie mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Also das finde ich total gelungen, muss man echt sagen. Ich bin jetzt mal so ein bisschen gespannt, wie Adidas vielleicht auch mit Unterstützung von Jungformat Sport es schaffen will, diesen Hype aufrecht zu erhalten. Vielleicht müssen sie es auch nicht, also weil die sind natürlich in erster Linie auch dran an Abverkauf interessiert. Und da scheint dieses, das ist ja, glaube ich, das erfolgreichste Trikot aller Zeiten oder so.
Auswärtstrikot,
genau. Ja. Ist wahrscheinlich richtig, die WM-Trikots oder die Heimtrikots laufen da besser. Aber also da scheinen sie ja wirklich alles richtig gemacht zu haben.
Aber Kai, kann ich ganz kurz reingrätschen?
Ja, gerne.
Ich habe gerade eine Pressemitteilung erhalten. Ab 2027 wird der neue DFB-Ausrüster Nike.
Oha, das ist ja ein direkt neues Hauptthema.
Ja, das ist gerade. Du hast aber richtig jetzt einen Downer hier reingeknallt.
Der Deutsche Fußballbund gibt bekannt, ich zitiere ganz kurz: Nike wird der neue DFB-Ausrüster ab 2027. Zitat: Der Deutsche Fußballbund wird ab 2027 bis 2034 eine Ausrüstungspartnerschaft mit der Nike Inc. eingehen. Nike wird alle Nationalmannschaften des DFB ausrüsten und den deutschen Fußball in seiner Gänze fördern. Und dann gibt es Zitate von Bernd Neuendorf sowie Holger Plass, dem Schatzmeister. Und das ist die Pressemitteilung an diesem Donnerstag, 21. März, 16:24 Uhr, vor 2 Minuten rausgekommen. Deswegen habe ich reingekrätscht, aber ich habe gedacht, das passt sehr gut gerade zu unserem Thema. Also Adidas hat es sehr gut gemacht mit der Kampagne.
Aber mal ganz kurz, wie unsensibel ist das eigentlich zu sagen, also jetzt gerade diese Kampagne zu haben und jetzt heute, 5 Tage später, das rauszubringen. Sag mal, meinen die das eigentlich ernst?
Aber das ist doch das, von wem kommt die Sendung?
Wir reden über Adidas, das ist dass ja die so geil machen.
Katastrophe.
Und dann kommt plötzlich der amerikanische Sportausrüster um die Ecke und sagt, wir sind jetzt eine neue Ausrüstung.
Also jetzt mal ernsthaft, das ist ja kommunikativ eine absolute Katastrophe.
Ja, aber von wem kam die? Von wem kam die PM?
Die Pressemitteilung kam vom Deutschen Fußballbund. Der DFB hat gerade eine Pressemitteilung rausgeschickt, 16.24 Uhr. Und ich denke nicht, dass deren Account gehackt wurde.
Also in Herzogenaurach hat jemand gerade schlechte Laune, würde ich sagen.
Die haben wahrscheinlich das schon vorher gewusst. Also da bin ich mir relativ sicher, dass sie es vorher schon gewusst haben. Ich kann
ja, aber nicht, dass es jetzt kommuniziert wird.
Ich kann es auch nochmal doppelt checken und auf die DFB-Webseite gehen, aber ich bin mir sehr sicher, dass das soweit dann auch Bestand hat und nicht ab sofort gilt, wie gerade gesagt wurde, sondern eben dann ab 2027.
Das ist ja ein ultradynamischer
Podcast. Ich bin auf der DFB-Seite, da steht nichts.
Ja, aber es kam per E-Mail.
Per Telegram, ne? Ja,
Nein.
Naja. Das ist ja der absolute Wahnsinn.
Stell dir mal vor, das stimmt.
Ne, stimmt.
Aber stellt euch das doch mal vor eurem inneren Auge vor, das sieht doch falsch aus.
Warum?
In Deutschland trägt
ja, weil das seit 8000 Jahren immer Adidas war.
Ja gut, aber Adidasler
hat ja quasi mit einer revolutionären Erfindung 1954 überhaupt den Weltmeistertitel erst möglich gemacht und dann diese glorreichen Dekaden an deutschen Nationalmannschaften quasi mit eingeläutet. Und das soll jetzt 2027 auf einmal alles vorbei sein.
Ja, jetzt nehmen Sie uns nicht nur die Farben, jetzt nehmen Sie uns auch noch Adidas.
Jetzt nehmen Sie uns auch noch Adidas.
Linksgrün versifften.
Das ist ein schwarzer Tag. Für den
Tag
Schwurbler da draußen. Der.
Ich bin mal echt gespannt, weil ich finde online nichts. Also mal gucken, ob Egner da nicht nur irgendwie einer Fantasie aufgesessen ist.
Nee, es ist per E-Mail-Verteiler gekommen. Also es wär nur witzig, wenn es eine Fake-E-Mail wäre, aber bin ich mir relativ unsicher.
Ich halte das hier so.
Also im Internet steht noch nichts im weltweiten Gewebe.
Es kam ja erst vor 3 Minuten raus, ne?
Ja, mal gucken. Also
ich halte den Refresh-Button ab jetzt in der Hand.
Ja, ich auch. Das ist sehr, sehr spannend. Es wäre natürlich auch witzig, wenn es ein Fake wäre, den irgendwie, weiß nicht, jemand dann rausschickt. Das ist interessant.
Olli Bierhoff, die Rache. Er wollte damals schon Nike. oder falls Netflix. Ihr euch erinnern könnt.
Nee, also Konstantin, dein Kollege Tim Timsen von der Sportschau,
ja,
das auch getwittert, der scheint das auch bekommen zu haben.
Ja, weil das haben alle bekommen, die im offiziellen Verteiler eben des DFB sind, also im Journalistenverteiler. Und es war ja auch so.
Da müssen wir irgendwie reinkommen, Jungs.
Ja. Wir haben nur einen, hier einen Maulwurf.
Es gibt nur einen. Aber ich meine, Nike war ja schon lange daran interessiert, Ausrüster zu werden. Also schon 2021 oder so hat man das versucht. Aber klar, es
2006 hat man das versucht.
2006 auch,
Mal.
Ja.
Das stimmt.
Es klang natürlich, aber andererseits, wir haben witzigerweise die WM in den USA 2026. Also das ist ja eigentlich die Nike-WM, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also.
Ja, aber ich gehe mal davon aus, bis dahin war der Vertrag wahrscheinlich noch gültig. Also das war jetzt wohl der frühestmögliche Zeitpunkt für Nike, da reinzukommen. Und es ist natürlich auch für die ein kommunikativ-strategisches Thema im Heimland von Adidas, die Nationalelf, Adidas liebstes Kind, also wo sie ab 54 irgendwie eine tierische Heritage aufgebaut haben, zu sponsern. Also das ist ja kein Business-Thema, sondern auch ich kack dir in den Garten-Thema. Und das ist schon...
Das ist ja, warum machen die das?
Naja, also ich glaube schon, das wird sich wahrscheinlich irgendwie finanziell rechnen. Und es ist für Adidas, für Nike natürlich schon ein Angriff auf die Brand Adidas. Also das ist für Adidas ist das eine Katastrophe, die deutsche Nationalelf zu verlieren. Also machen wir uns nichts vor. Schon ein guter Move.
Ja,
von Nike.
Und ich meine, gerade bei der Nationalmannschaft ja mehr als alles andere. Vielleicht noch der FC Bayern. Also das sind ja eigentlich die beiden Teams im internationalen Fußball, die irgendwie mit Adidas synonym stehen. Also alles andere, ich könnte mir jede andere Mannschaft, also Real Madrid hat zum Beispiel schon lange Adidas, ne? Da könnte ich mir das Nike vorstellen und umgedreht irgendwie, das ist alles möglich, Barca, Adidas oder Nike, alles möglich, aber du hast bei natürlich der Nationalmannschaft sowieso aufgrund dieser 54er-Historie mit den Schuhen, Adidasler und so weiter, natürlich auch Herzogenaurach als Headquarter immer wieder, hast du natürlich schon immer gedacht, okay, also Bayern und Nationalmannschaft, die bleiben einfach bei Adidas. Bei Bayern ist es ja noch so, dass Adidas sowieso zumindest ein paar Prozente Anteile hat an der AG, also Bayern München AG. Bei der Nationalmannschaft, gut, man ist eben da reingegangen, wahrscheinlich offen. Eventuell, das ist aber wiederum jetzt die Frage, was das aussagt über die Kampagne, die gerade gelauncht wurde, ob man beides voneinander getrennt sehen muss.
Boah. Musst du ja, aber alles, was wir hier gerade an schöner Rede und Hymne darüber halten wollen, wie toll das Image der Nationalmannschaft aufgebaut wird und wie gut das alles gerade funktioniert und Euphorie und nächster Schritt und so und dann kommt dieser Downer dazwischen. Boah, ich finde das, ich bin ein bisschen fassungslos, ich finde das absolut, also da muss auch irgendjemand auch beim DFB der Meinung gewesen sein, das ist eine super Idee, das jetzt hier ein paar Tage nach dem rosa Trikot zu announcen, weil lass mal ein bisschen die Welle kaputt machen.
Also ich habe jetzt gerade gelesen, dass Vorwärts Westend auf Twitter das auch geteilt hat, also ist es offiziell.
Oh, wie der direkt geiert, der Junge, Alter.
Ja.
Oh, Digga, bist du so hinter den Klicks her, ist das so traurig?
Klickgeil, natürlich.
Boah, Digga, das hätte ich von dir nicht erwartet, bin ich ein bisschen enttäuscht jetzt.
Ja. Sag mal, du tippst da auch die ganze Zeit, nur du machst das in deinem komischen Fußballmanager und ich mach's im echten Internet.
Ich habe Nico jetzt schon dreimal gemutet hier während des Podcasts, weil das Klicken überhand genommen hat.
Ja, ich mache hier Recherchen nebenbei.
Ah ja, du schließt dann unsere Sponsorendeals ab. Wird Nike oder Adidas Ausrüster von Schöner Neuer Fußball oder wird's doch dann Lotto?
Ich glaube eher Jakosport.
Ja, was machen wir denn jetzt mit der Info, Leute? Also, da bin ich jetzt völlig perplex.
Aber das ist, also ich finde es super, um ehrlich zu sein. Dass es so
ich finde es auch gut.
Mal was Neues, ne?
Mal was Neues. Aber ich meine, die andere Frage ist die, wäre so eine Kampagne, wie sie gerade gefahren wurde, mit Jung von Matt und Adidas, hätte die auch von Nike kommen können? Und da sage ich ja. Ich meine, ist ja nicht klar. So, Nike ist klar, ein US-amerikanisches Unternehmen, die sitzen in Oregon, alles schön und gut. Aber auf der anderen Seite, die haben deutsche Büros, die sind in Deutschland aktiv, die haben deutsche Leute und die stehen ja auch in vielen Sportarten auch für Kampagnen und für
vor
Just
allem,
Do It, Kaepernick und so
nicht,
weiter.
Genau, also die sind ja eigentlich die Erfinder von solchen Purpose-Kampagnen und ich meine, Nike sitzt da auch in der Otto-Fleck-Schneise, genau beim DFB. Also die sitzen auch alle in Frankfurt. Das sind kurze Wege. Muss man nicht immer nachher zu.
Ja, und genau, also das ist, glaube ich, auch anders, als es vielleicht mal, weiß ich, irgendwie in den 80ern war, als Adidas und Nike irgendwie um neue Zielgruppen und die Urban Culture gekämpft hat zu dem Zeitpunkt, als Adidas mal mit Run DMC so mega Durchbruch geschafft hat zum Beispiel. Das ist ja wirklich anders, dass einfach die beiden Unternehmen global aktiv sind. Ich meine, Adidas hier auch, wir reden immer davon, dass die in Herzogenaurach ihr Headquarter haben, aber es ist nicht so, dass die jetzt in der bayerischen Provinz quasi dann irgendwie ansässig werden und von dort aus alles steuern würden. Aber es ist...
Naja, also, wobei, das stimmt nicht. Also ich habe da ja mal gearbeitet. Also das Management, du hast natürlich so ein Global Office in Portland, ist das, glaube ich. Aber also das ist schon... Die Musik spielt in Herzog, oben auf der Base. Also,
ich meine, es ist anders, dass einfach ist das Management selber... Das Management selber globaler denkt, das habe ich gemeint.
Also, ja klar, also das ist halt nicht mehr, diesen Provinz-Mief.
Richtig, das ist jetzt nicht Adi Deisler, der sagt, okay, wie bastel ich jetzt die Schraubstollen rein oder sowas. Ich meine, die Zeiten sind natürlich vorbei und das war ja, und deswegen habe ich gemeint, in den 80ern oder so, war das nochmal etwas ganz anderes. Im Übrigen wurde mittlerweile auf der Webseite vom DFB, schon 16:20 wurde diese Nachricht eigentlich hochgeladen, jetzt ist auch sichtbar, Nike wird neuer DFB-Ausrüster ab 2027, also steht jetzt auch offiziell auf der DFB.de-Webseite. Alle Zweifel, die noch waren, sind jetzt zur Seite geschoben. Man ist mindestens erstmal 7 Jahre Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft und folgt damit auf Adidas, die seit ungefähr dem Römischen Reich eigentlich die Nationalmannschaft ausgestattet haben.
So, ich Breaking bin wieder News. Da. Ich musste das Tweet-Battle starten, um zu gucken, ob ich mehr Likes auf meine Nachricht kriege als Vorwärts Westend, einfach nur aus Prinzip. Konstantin, was machst du auch noch mit? Kai, du bist ja eh raus, ne? Kannst du auch noch was dazu posten? Oder
ich
hast
hab
du
doch schon was gepostet.
Schon? Ihr seid sehr so gut, okay, Menschen. Alles klar.
Ihr disst mich hier live on air, nur ja, damit natürlich. Ich in meiner Timeline gucke und ihr beide untereinander und schreibt das auch. So, dann lass uns jetzt aber, das ist jetzt auch eigentlich Quatsch über das Adidas-Trikot.
Ja, aber das ist ja ungefähr das ist die größte Folge gerade so. Live geht's nicht.
Also ich glaube, niemand hat das... Ja, scheiße, müssen wir mal direkt hochladen heute, ne?
Das werden wir auf alle Fälle tun. Wir werden auch ganz wenig schneiden, das ist mir egal. Wir laden so, wie es ist. Ich finde die Live-Reaktion auch super. Ich habe auch dich vorhin gar nicht kritisieren wollen, Tommy, nur damit du es weißt. Ich fand nur, weil du ja noch daran gezweifelt hast, dass es offiziell ist. Ich finde, wenn Vorwärts Westend das postet, muss es offiziell sein. Du bist eine glaubwürdige Quelle.
Nein, also so habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ich habe das durchaus als Kompliment wahrgenommen.
Ja. Aber das zeigt ja auch, dass Vorwärts Westend Dinge einfach ins Internet rausbläst, ohne vorher eine Quellenprüfung zu machen.
Ja, also ständig.
Ja, mich als Quelle, das reicht ja wohl.
Spinnst du?
Das ist mein Geschäftsmodell, sowas.
Das ist ja, aber lass es doch nochmal einmal...
München.
Nein, Kai, hör auf, hier Ordnung reinzubringen heute. Heute ist egal.
Ja, ich hatte schon nochmal Bock, irgendwie ein bisschen über Nike, das zukünftige Nike-Trikot zu reden.
Das wäre also auf jeden Fall, also denen ist ja halt der Move jetzt verloren gegangen, dass sie ein pinkes Trikot zum Start gemacht haben. Vielleicht wird das Haupttrikot pink.
ich glaube, da gibt es da gewisse Grenzen, die auch der
ja,
DFB
vor allem,
setzt.
Also du kannst jetzt ja auch irgendwie als Adidas irgendwie zur WM 26 im Nike-Land, kannst du ja auch nochmal einen richtigen, was Absurdes machen. Also muss natürlich vom DFB...
In US-Farben sollte dann Deutschland auflaufen.
Genau.
Blau-Rot-Weiß.
Mit den Sternchen drauf. Das wäre doch ein geiles Trikot.
Anstatt sind dann 4 Sterne Nationalmannschaft, aber man macht dann die 4 Sterne überall hin für die WM.
Ja. Das wäre auf jeden Fall ganz geil. Also ich finde es schon krass. Also, wie lange geht die Partnerschaft? Die 54 hast du vorhin gesagt. Ich keine Ahnung, ob es da sowas wie Ausrüster-Deals gab, aber im Prinzip seit die Nationalmannschaft irgendwie kontinentale Spiele macht, also wahrscheinlich schon irgendwie seit 70 Jahren oder so, ne?
Ich werde es mal kurz nachrecherchieren, aber es ist auf alle Fälle, die große Story war ja auch, die wurde auch in der Geschichtsschreibung rund um das Wunder von Bern nochmal auch rezipiert, dass eben damals dann Adi Deisler war quasi der Zeugwart der Nationalmannschaft, muss man einfach so sagen. Und es gab ja den tiefen Rasen dann auch im Wankdorfstadion von Bern beim Finale 54 und er hat eben diese Schraubstollen gehabt, also die austauschbar waren, verschiedene. Und Sepp Herberger hat schon vor dem Turnier ja gesagt, ja, die nehmen wir mit, das findet er super. Und andere Teams hatten die eben nicht gehabt und man hat immer so ein bisschen gesagt, okay, der Adidas Schuh selber war vielleicht den anderen Schuhen von anderen Teams ein bisschen überlegen und es stand auch so aus meiner Sicht so nicht fürs Wirtschaftswunder Deutschland, aber es stand so ein bisschen für so Made in Germany, technologisch versucht man immer ganz vorne dabei zu sein, auch wenn es nur um Fußballschuhe ging.
Aber mal ein kurzer Statistik-Fact, ne? Seit klar ist, dass Deutschland in Nike spielen wird, haben die nicht mehr gewonnen.
Das ist richtig.
Oh.
Es gibt im Übrigen noch ganz kurz historisch betrachtet. Es gab
Man kann aber auch sagen, seitdem Deutschland in Pink spielt, haben sie nicht mehr verloren.
So, auch richtig.
Interessant ist, in den Jahren 74 bis 80, wer war da der Ausrüster der Deutschen? Nein, Erimar.
Oh.
Ihr habt es doch miterlebt live.
So, ein kurzer Stimmungscheck, Leute. Ich bin jetzt hier gerade bei Sky Sport, die das auch gerade verkündet haben, übrigens nach uns. In den Kommentaren, Moritz sagt, nee, oder? Jessica sagt, bitte was? Adidas hat extra ein Camp für die Nationalmannschaft in Herzogenaurach bauen lassen, oder nicht? Was für ein Downgrade. Werner sagt, niemals, das wäre ja ein derartiges Eigentor. Michi sagt, was denn das für eine Aktion? Benji sagt, massives L. Also, wir wissen, es kommt mega an aktuell.
Wäre jetzt geil, wenn Nike schon ein Video vorbereitet hätte, um auf die antizipierten negativen Kommentare zu reagieren.
Rainer sagt, die deutsche Nationalmannschaft hat in Adidas aufzulaufen.
Ja, die haben Mercedes-Benz zu fahren und in Adidas zu spielen. Ja,
sie nehmen uns die Farben und jetzt nehmen sie uns auch noch den Ausrüster. Was kommt als nächstes? Die
und wenn der Jo Kimmich kein Müllermilch trinkt, bin ich kein Fan mehr der deutschen Nationalmannschaft.
Zipfler sagt, eine Schande für den deutschen Fußball. Luca sagt, dumm, dümmer Deutschland.
Ich finde immer, sind ja immer besser damit.
Wenn das Wort Schande immer vorkommt.
Das ist unser neues Konzept. Wir lesen einfach Sky News Posts.
Also, Leute, Dan, ich würde euch gerne noch den Kommentar, den durchaus konstruktiven Kommentar von Daniel 179320075 vorlesen. Dieses Land hat fertig. Deutsche Politiker sollten ab jetzt auch nur noch amerikanische Autos fahren. Wir sind eine Witznation.
Ich meine, und das Interessante ist wahrscheinlich, wir kennen jetzt die Details nicht, eventuell hat Nike da gerade drei Schiffstanker an Geldladungen in Richtung...
Nee. Ich glaube, das ist einfach nur eine gute Connection und ein kleines bisschen...
Das ist ein Barter-Deal.
Also, ja,
das ist ein Barter-Deal, genau. Kannst du die Trikotfarbe auswählen, war die Bedingung vom DFB.
Das ist aber also man muss ja wirklich sagen, was interessant ist, also Adidas muss das ja schon länger gewusst haben.
Ja.
Und das ist ja jetzt auch nicht zufällig, dass das irgendwie heute rausgekommen ist. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ist irgendwie schon spannend, also wie das... Keine Ahnung, ob das nochmal irgendwie so die Kampagne beeinflusst hat, ob die dadurch früher rausgegangen sind, ich weiß es nicht. Also,
ja, jetzt hat sich einfach gedacht, jetzt auch scheißegal.
Jetzt auch scheißegal. Ja, also, ja, also ich meine, da wissen wir ja auch, dass quasi, also das hat ja dadurch, dass die Produktionszahlen so groß sind, hat das Ding ja fast eine Vorlaufzeit von einem Jahr. Also normalerweise müssten die eigentlich, oder von mir aus von mindestens einem halben Jahr, die wussten vor einem halben Jahr schon, dass es pink wird. So, das ist ja klar. Also das wird auch nicht so schnell entschieden. Insofern hat das jetzt, glaube ich, keinen Einfluss darauf gehabt. Aber auf die Kommunikation, also wer weiß, vielleicht sonst wäre die Trikotkampagne in zwei Wochen erst rausgegangen, aber die wollten halt nochmal irgendwie dem Nike-Announcement zuvorkommen. I don't know.
Ich meine, das ist interessant. Also ich weiß auch nicht, wie sowas im Hintergrund abläuft, nur ich könnte mir vorstellen, dass es echt schon seit einem halben Jahr oder so bekannt oder zumindest intern irgendwie klar war, dass wahrscheinlich Adidas nicht mehr da der Ausrüster sein wird. Aber andererseits, ich meine, Adidas mit der Kampagne empfiehlt man sich ja dann auch für andere Nationalverbände zum Beispiel oder für andere auch Teams, die vielleicht mal so eine Kampagne in einer etwas abgeänderten Art und Weise launchen wollen. Das kommt ja auch hinzu. Also ich meine, wenn jetzt irgendwie ich nenne jetzt einfach irgendwie aus Spaß irgendeinen Verein, weiß nicht, irgendwie der Lazio ist ein ganz schlechtes Beispiel. aber Juventus sagt, wir wollen jetzt mal so eine Kampagne launchen. Die haben ja auch schon rosafarbene Auswärtstrikots ja auch schon gehabt in ihrer Zeit. Wir wollen jetzt so eine Kampagne launchen oder irgendeine andere zu irgendeinem gesellschaftlichen Thema in Italien. Adidas macht auf alle Fälle mit und die haben da auch keinerlei Berührungsängste. Ich meine, Nike auch nicht. Ich glaube, die größeren Berührungsängste hätte vielleicht eine kleinere Marke, die irgendwie denkt, wir sind nicht groß genug, um dann auch vielleicht den Gegenwind zu stemmen. Aber Adidas zeigt das ähnlich wie Nike auch in der NFL oder in der NBA und was da alles so gelaufen ist, auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren, dass die ähnlich da auch sowas tun können und die deutsche Nationalmannschaft ja da als Plattform auch nochmal ganz nützlich ist, weil das Trikot selber und all das, das wurde auch schon im Ausland gewisserweise wahrgenommen. Der DFB selber, da muss ich aber wieder zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Vielleicht widersprecht ihr mir da, aber der DFB hat wirklich über viele Jahre nicht unbedingt alles richtig gemacht. Es gab aber echt eine kommunikativ, war das nicht so geil. Auch die Stimmung bei den Nationalmannschaftsspielen war ja nicht gut. und dann loben wir ihre Kommunikation und dann das. Also ist das Sprichwörtliche mit dem Allerwertesten, alles wieder einreißen, was man sich in 3 Tagen aufgebaut hat?
Ach, ist das für den DFB wirklich ein Problem? Also jetzt gehen ja wieder die ganzen Identitären auf die Barrikaden. Das ist ja, oder die ganzen Schwurbler, Boomer. Ich glaube, für die Leute, die du eigentlich ansprechen willst, als Adidas, aber auch als DFB, was ja schon irgendwie die Jüngeren sind, ist das doch eigentlich Good News, ne? Also, oder ist zumindest kein Riesending. Ich glaube schon, dass Nike immer noch die coolere Marke ist bei 20-Jährigen heutzutage als Adidas. Ich glaube, dass die meisten das eigentlich ganz cool finden. Also die hatten jetzt irgendwie einen Peak und haben alle das Trikot und die Kampagne gefeiert, so wie wir auch. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass der DFB jetzt auf Nike geht, was noch ein bisschen cooler ist, zumindest bei der Gen Z. Insofern ist doch alles gut.
Ja, und auch die Kohle, ne? Also wir haben oft darüber gesprochen, wie klamm der Verband ist. Also da wird ordentlich Kohle geflossen sein.
Jetzt kann also das würde mich mal interessieren, Jungs. Sag mal,
Kohle keine Spieler kaufen.
Also die Kommentare im Netz sind ja also wirklich, also 1 von 100 positiv maximal. Also absoluter Fail kommunikativ und damit dann auch viel Gegenwind und viel Trauer und sowas alles. Wie viel mehr Millionen müssen das gewesen sein? Was würdet ihr sagen?
Ich glaube einige, weil ich glaube auch, dass der DFB trotzdem schon an der Partnerschaft mit Adidas festhalten wollte. Oder zumindest jetzt nicht unbedingt darauf aus war, ey, wir stoßen jetzt Adidas ab, weil es so sehr man auch selbst als Deutscher Fußballbund, der ja eigentlich ein EV ist, also sehr man vielleicht dann irgendwie auf auch Kapitaleinnahmen und so weiter angewiesen ist, aber auch ausgerichtet ist, umso mehr, glaube ich, hat man trotzdem gerade diese Partnerschaft dann schon auch gerne gehegt und gepflegt. Also ich kann mir das schon vorstellen, allein, dass Nike überhaupt da dann den Fuß in die Tür bekommen hat, da musste man
das, glaube ich, auch
overpayen einfach, um den DFB davon zu überzeugen, so nach dem Motto, ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Und das muss in die Richtung gehen. Also wir reden hier vielleicht über, weiß ich, 25% mehr als das, was Adidas geboten.
Wobei ich schon stark bezweifeln würde, dass die Amis da mit russischem Akzent gesprochen haben, aber ja.
Das ist korrekt, aber das weiß nicht. Wer weiß nicht, wer der Unterhändler war zwischen Nike und dem DFB.
Schöner Kommentar auch. Jetzt hasse ich auch die pinken Trikots von diesem Versagerverband.
Das nächste wird sein, dass die am Brandenburger Tor jetzt die ganzen Trikots verbrennen werden. Die schon
genau.
Herrlich. Ich glaube, es ist in Wahrheit völlig Latte. Also in einer Woche haben das alle wieder vergessen, dann wird das Trikot kommen. Und du hast ja bei jedem Trikot, egal von welchem Ausriss, da immer die Debatte, der Hälfte gefällt es, der anderen Hälfte gefällt es halt nicht. Und wenn wir hier über Progressivität sprechen, dann sollten wir auch aushalten, dass die deutsche Nationalmannschaft von Nike ausgestattet wird.
Ja klar.
Das ist ja eher Futter, ne? Ist es doch Futter für die ganzen Verschwörungstheoretiker, die jetzt sagen auf der einen Seite, ey, hier die Wokisierung der Nationalmannschaft und so Spieler werden entmaskulinisiert und was ich da jetzt alles gelesen habe auf den einschlägigen Seiten, nachdem ich erstmal mein Antivirensoftware updaten musste. Und auf der anderen Seite dann irgendwie, wir werden aufgekauft vom Großkapital aus den USA.
Also das ist der Big Reset.
Ja.
Also wobei diese, das würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, weil da habe ich Marcel Reif auch gestern gehört, der echt für seine Verhältnisse relativ gemäßigt, aber auch gesagt hat, man sieht ja gar nicht, dass das ein Nationaltrikot ist, das Pinke. Die Frage ist ja schon, hat man das irgendwie bei den Grünen, bei den Schwarzen oder bei diesen, da gab es ja irgendwann auch so eine Phase, da war das Auswärtstrikot immer so grau-grün, aber fast eher grau. Das hat auch nichts mit Schwarz-Rot-Gold zu tun. Also ja, vielleicht mal mit den Farben also des DFBs. Also es ist doch scheißegal. Also
im Zweifel hast du schon die Gelegenheit festzustellen, wer da gerade spielt, wenn du eingeschaltet hast. Ne? Da musst du nicht unbedingt am Trikot erkennen. Also gibt es schon den einen oder anderen Indikator dafür, wer da gerade auf dem Feld steht.
Wenn ja, dann das, gerade
aber das ich finde auch so, also diese Herleitung irgendwie, das entspricht nicht unseren Werten, weil das sind nicht unsere Farben, also das ist ja auch der allergrößte Schwachsinn, den es irgendwie gibt, ne?
Das ist doch bei einem Auswärtstrikot häufig so. Du hast also echt irgendwie, welches Spiel hatte ich vor kurzem gehabt? Da war Fortuna Düsseldorf, deren Heimtrikot natürlich rot ist, ne? Und das Auswärtstrikot, das eine oder vielleicht ist es sogar das Alternative, das weiß ich gar nicht, ist irgendwie so ein Blau, was ihr Hoffenheim tragen würde, also von der Farbgebung her, ne, bin ich, oder irgendwie sowas. Und wenn du sehen würdest, auf den ersten Blick würdest du das auch nie mit Fortuna Düsseldorf assoziieren. Aber es ist nun mal das Auswärtstrikot oder das alternative Third Jersey oder was auch immer. Und am Ende stößt sich da ja auch kein Fan dran, weil jeder mit drei Gehirnzellen weiß, okay, die brauchen ein Auswärtstrikot, was sich farblich komplett abhebt vom Heimtrikot, damit eben dann kein Clash stattfindet, wenn die eben gegen Team X und Y spielen, zum Beispiel bei Düsseldorf eben gegen rotfarbenes Team auswärts. Also, das weiß ich nicht irgendwie. Ich meine, das Grüne, das hat sich eben dann so eingeprägt, aber das ist ja auch wieder witzig. Die ältere Generation, die ist einfach mit dem grünen Trikot aufgewachsen, weil das immer wieder das grüne Trikot war als Auswärtstrikot bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Aber das ist rein weg. Wenn es rosafarben jetzt die nächsten 25 Jahre als Auswärtstrikot ist, hat sich auch jeder dran gewöhnt.
Pink.
Weiß ich nicht. Hab beides schon
Pink.
Gelesen.
Hab beides nicht schon Rosé, gelesen. Nicht Lachs, nicht rosa. Pink.
Lachs was anderes. Lachs ist was anderes.
Also so aus Jersey-Culture-Sicht muss ich sagen, begrüße ich das natürlich, weil Nike schon im Grunde die etwas cooleren Jerseys macht, die man auch so tragen kann. Insofern lass es mal auf uns zukommen. Ich werde nachher auf jeden Fall, und das werden wir auch auf unserem Kanal posten, schon mal einen ersten Entwurf machen, wie eigentlich ein deutsches Nationaltrikot unter Nike aussehen könnte.
Photoshop ist schon angeschlossen.
Ist auf jeden Fall Oversize, ne? Also das wäre doch ganz geil, wenn so Joe Kimmich dann so ein bisschen in so einem Oversize-Jersey dann so ein bisschen baggy daherkommt.
Aber
das würde ich gut finden.
Wir alle hoffen, dass Joe Kimmich 2027 nicht mehr Teil der deutschen
Nationalmannschaft ist. dann nimm Jan-Niklas Beste.
Das kriegen wir hin. Oder Fabi Riese.
Oder Fabi Riese.
Fabi Riese ist Oversize in dem M, habe ich das Gefühl. So haariger wie der ist. So durchtrainiert.
So, kein Body-Shaming jetzt hier.
Das ist kein Body-Shaming, das war Body-Lob.
Sollen wir eigentlich ganz zum Schluss, wir haben ja irgendwie die Jerseys jetzt durchgespielt und unser Pulver verschossen, sollen wir noch tatsächlich mal einmal was zum Kader sagen, den die jetzt quasi für die
Länderspiele... Nee, das ist auch eh schon vollkommen egal. Also wenn wir anfangen, über Niklas Beste zu reden, was eine schöne, lustige Anekdote ist und dann fällt er wegen Adduktorenzerrung raus, ist alles Mumpitz. Kader ist, glaube ich, erst dann spannend, wenn es wirklich soweit ist. Dann lassen wir es.
Vier Stuttgarter, ein Dortmunder. Finde ich ganz geil.
Also ich denke, 2027 ist dann auch LeBron James mit dabei.
Genau, Hauptsache also Leute, 2027 sind sechs Bremer dabei, der Rest
aber
ist
Nico, lass mich doch mal bitte aus der Berliner, aus der Westberliner Sicht einmal kurz sagen, dass
kein Berliner dabei.
Nagelsmann gesagt hat, dass Maxim Mittelstädt einer der vier besten Linksverteidiger auf der ganzen Welt sein soll. Mhm. Ihr wisst nicht, wie viele Herthaner in mir gestorben sind, als er das gesagt hat. Der ist, und überlegt mal, was das bedeutet für die Qualität von Marvin Plattenhardt, an dem er nicht vorbeigekommen ist. Da muss der ja Minimum unter den Top 3 sein.
Nee, muss er nicht sein. Hast du mal Mittelstädt zuletzt spielen sehen? Wenn er nicht mehr nur auf der linken Außenbahn klebt, sondern durch die Mitte durchgeht? Wenn man plötzlich ihn spielen lässt. Passquote ist, glaube ich, um 20% höher als bei Hertha für Maximilian Mittelstädt, weil er jetzt nicht mehr taktisch auf der Außenbahn gepresst wird, wie Plattenhardt ja gerne auch spielt. Macht viel aus.
Ja.
Sehr viel
aus. Am Ende lag es gar nicht an ihm, sondern an uns, willst du damit sagen?
Es liegt immer an
also
der Hertha.
Also ich wollte gerade sagen, also ehrlicherweise ist auch alles andere, was da drumherum passiert bei der Hertha, nicht die Schuld von anderen.
So. Dann it's a wrap, oder? Da sind wir doch eigentlich wieder am Anfang angekommen. Unsere ganz persönliche Hufeisentheorie.
Aber ich würd einen letzten habe ich doch noch, den möchte ich mal mit euch besprechen. Glaubt ihr, da wir jetzt ja schon so zwei schöne Stunts haben und die lieben Kollegen von Jung von Mad Sports ja offensichtlich geliefert haben, oder nicht glaubt ihr, was sind die weiteren Promo-Stunts der Nationalmannschaft bis zum Beginn des Turniers? Was würdet ihr? Lass mal ein bisschen rumspielen und überlegen, was man da noch machen könnte. Spekulation offen.
Ich finde es erstmal witzig, wenn Ali das irgendwie so eine Nike-Meme-Kampagne hätte, so Just Don't Do It oder sowas.
Das ist jetzt ja Quatsch. Ich meine wirklich so auf Faszination, Nationalmannschaft, Euphorie Richtung Turnier und so weiter und so fort.
Oh, also was sie jetzt ja wohl gemacht haben, ist auch zum Trikot-Launch waren ja irgendwie so Toni Kroos und so in den Innenstädten und auch in den Schulen und haben Trikots verteilt. Das ist in puncto Nahbarkeit und Content, finde ich das schon nicht schlecht. Also sie scheinen ja wirklich irgendwie die Defizite, die ihnen unterstellt werden, ganz gut zu adressieren. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie noch mehr irgendwie auf Kinder, auf Jugendliche zugehen. Also wir in der Vermarktung sagen immer, du musst eigentlich das Kind so eher mit 9 bekommen und zu Fans machen, weil danach sind sie weg. Das ist so die Zielgruppe, auch wenn es makaber klingt. Ich glaube, das gehen sie weiter. Ich mochte auch irgendwie dieses Statement zu den, dass man zwei Mannschaften im Turnier hat, was ja auch irgendwie klare Hinwendungen irgendwie zu allen Leuten mit Migrationshintergrund ist. Das finde ich super. Sie gehen mehr auf Frauen. Also das ist, scheint mir so deren Strategie zu sein. Und da bin ich mal gespannt.
Ich kann mir auch trotzdem vorstellen, dass Adidas so ein bisschen, ich will nicht sagen aus Trotz, aber vielleicht, weil man es sogar schon antizipiert hat, dass jetzt Nike das Ganze übernimmt und weil ja schon auch in diesem Antwortvideo, an diesem auf antizipierte quasi Kontranachrichten auch schon das kam, Legenden würden das nicht tragen und dann war Rudi Völler damit eingebunden. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man als, nicht als Antipol, aber schon versucht, auch so ein paar Leute wie Völler und so weiter einzubinden, noch für mehr so Diversity-Kampagnen oder vielleicht sogar, weil es ja mittlerweile möglich, irgendwie einen coolen Spot macht, wo dann die alten Legenden, die vielleicht gar nicht mehr leben oder die natürlich nicht mehr spielen können, dann irgendwie zusammenbringt mit Kimmich und so weiter und dass dann Uwe Seeler und Kimmich auch irgendwo zu sehen sind zusammen und dann auch darüber sprechen, wie die Nationalmannschaft eigentlich für alle offen ist. Sowohl für Hamburger, als auch für Bahnspieler, als auch für alle mit allen anderen Backgrounds.
Tommy, irgendwelche Wünsche, Ideen?
Also wenn ich für Adidas arbeiten würde oder bei Adidas, hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, um ehrlich zu sein. Da macht eure Scheiße alleine, wirklich.
Ja,
aber Nico, was ist denn mit dir? Ihr habt doch alle Agenturen im Cultural Marketing. Hier gibt es ja irgendwie 2 Pseudo-Akademiker und 2 Agenturgründer. Da musst du jetzt auch mal ran.
Ja. Also ich persönlich finde ja nach wie vor, dass wir auch so, um dieser ganzen Diskussionswelle da draußen noch einen draufzusetzen, wäre es ja ganz sinnvoll, wenn es auch nochmal so ein Outing geben würde, das ja auch an der einen oder anderen Stelle schon versucht wurde von...
Alter, endlich. Endlich ja, am Outing Day, am 17.05.
Ja, und da drumherum mit im rosa Trikot ein Nationalspieler sich hinstellt und sich outet.
Sehr gut, sehr so gut.
Da gibt's noch aber weißt du, was das Problem sein könnte? Also ich finde es auch cool, aber wenn es jetzt irgendjemand wäre, der vielleicht ansonsten nie, oder der so an der Grenze zur Nationalmannschaft ist und der ist dann dabei, wäre natürlich der Vorwurf dann eventuell lauten, der ist nur dabei wegen der Kampagne. Ne?
Ja, aber ich glaube, da gibt es andere Optionen.
Und aber Leute, da muss ich euch mal kurz zurückpfeifen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr von rosa Trikot zu Outing kommt. Ich dachte, da sind wir auch schon drüber hinweg.
Ja, sind wir auch. Aber es ist ja auch so ein bisschen so für die geneigten Hörer. Also wir würden ja, also es gibt Leute in dieser netten Runde, die unheimlich gerne das Thema Homophobie im Fußball diskutieren wollen. und der ganze, es wird viel so viel getan, da so getan, als ob da irgendwie schon viel dran gearbeitet würde. Aber eigentlich will die Fußballbubble doch lieber vielfach homophob bleiben. Aber das Thema setzt sich noch nicht durch.
Werden wir noch machen, versprochen, genauso wie viele andere Themen. Und wenn wir weiter so am Zahn der Zeit bleiben, wird es auch in der Zukunft ganz viele Reaction-Folgen geben, die wir jetzt ungefiltert wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde nach Aufnahme direkt rausballern.
In Zukunft wird sowas in unserem Podcast verkündet.
So. Ja, das ist
das, nämlich, das wäre
dazu haben wir auch 2 Cultural Marketing Agenturen hier im Haus.
So.
Messlatte liegt hoch.
Sehr gut.
In diesem Sinne. Jungs, wir sprechen uns 2 Wochen. Leute da draußen, ne, kauft euch schnell noch Adidas Trikots in Pink, solange es sie noch gibt. Könnte bald vorbei sein.
Was eine wilde Sendung, Leute.
Ja.
Tschüss.
Ich bin raus. Tschüss. Ciao. Das war Schöner Neuer Fußball. Ciao.